Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts mit dem Titel Raus aus der Depression. Heute live aufgezeichnet am 1. Juni 2024 in der Alten Oper Frankfurt. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, Sie wieder hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention begrüßen zu dürfen. Sie hören das auch, es ist ein bisschen halliger als sonst, weil ich, wie gesagt, nicht in einem Studio sitze, sondern in dieser wunderbaren Alten Oper in Frankfurt. Wir machen das wie immer in Zusammenarbeit mit NDR Info. Und Sie hören es und Sie spüren es, die wirklich beliebteste Infowelle, ich sag mal im deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich sehr über die Gäste hier heute bei uns. Ich stelle sie dann gleich mal genauer vor. Ich sage erstmal herzlich willkommen Frau Dr. Claudia Halter, Dr. Thomas Reinbacher und Frank Mercier. Das Thema heute in diesem Spezialpodcast ist psychische Krise und Job. Sag ich's oder sag ich's nicht? Also sag ich, ob ich erkrankt bin oder sag ich's nicht? Und ich darf Sie jetzt ein bisschen genauer vorstellen. Frau Halter, Sie sind promovierte Chemikerin. Sie arbeiten bei einem Technologieunternehmen und sind seit Ihrer Kindheit von Depressionen betroffen. Sie haben sich aber entschlossen, sowohl in Ihrem alten als auch in Ihrem aktuellen Job aktuell mit der Krankheit umzugehen. Dr. Thomas Reinbacher, Informatiker, arbeitet unter anderem bei der NASA, bei Google und bei Amazon. Vor 3 Jahren erkrankten Sie erstmal schwer an einer Depression. Und Frank Mercier mit französischen Wurzeln, Geschäftsführer einer Beratungsfirma, 2012 gerieten Sie in eine depressive Episode. Heute kümmern Sie sich als Vertreter der Depressionsliga, mit der wir zusammen hier diesen Kongress veranstalten, um Schulungen über Depression in Unternehmen. Ganz herzlichen Dank für diese Mitwirkung. Das ist mit Sicherheit wieder sehr, sehr hilfreich für Hörerinnen und Hörer, wenn Menschen, die aktuell selber davon betroffen sind und nicht unbedingt Prominente sind, sich darüber offen äußern. Ich sag mal, Frau Halter, was war bei Ihnen der Punkt, wo Sie sich entschlossen haben, jetzt spreche ich mit den Kolleginnen und Kollegen über meine Depression?
Das hat sich eigentlich relativ langsam ergeben und ich habe es dann den Kollegen mal immer wieder gegenüber erwähnt, im direkten Umfeld. Da kam dann dieses typische, was, du hast Depressionen, du bist doch immer so gut drauf. Und ja, dann habe ich es aber nicht weiter, ich sag mal, ja, breit getreten oder verkündet in der Firma. Und dann kam ein Zusammenbruch mit Psychiatrieaufenthalt von 10 Wochen plus noch längerer Krankschreibung. Dann habe ich dort bei dieser Firma gekündigt, aus Gründen, und habe dann später bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen und hatte eigentlich mit meiner Psychologin ausgemacht, dass wir, oder mit meiner Psychotherapeutin, dass wir es so nach 6 Wochen ansprechen ungefähr. Dann am ersten Tag dachte ich mir so, ach nee, der Chef, der ist so nett, da muss der jetzt durch. Und habe es ihm dann eben, habe ihn abends um 5 angerufen, habe gemeint, du, ich muss dir was sagen. Und er hatte Angst, dass ich kündige und kam dann runter. Und dann habe ich ihm so gesagt, ja, übrigens, ich habe da so eine Lücke im Lebenslauf, hast du ja auch schon gesehen. Und da war ich in der Psychiatrie und wollte ich nur mal sagen, weil, also es ist meine Erkrankung, die muss ich managen, da musst du dich nicht drum kümmern.
Ja.
Kann sein, dass ich für mich Veränderungen einfordere. Aber erstmal ist es meine Erkrankung und wollte ich nur gesagt haben, falls dich mal jemand darauf anspricht, ja, ich war in der Klapse, aber da ist auch schön. Und
Haben Sie den Ausdruck Klapse verwendet?
Ja, ich erzähle auch öfter mal einen Schwank aus der Klapse.
Zum Beispiel?
Ach, wir hatten mal einen, der legte ganz großen Wert drauf, dass er Doktorand ist.
Ja.
Ich hatte meinen Doktortitel erstmal streichen lassen, ich meine, ich war privat da. Und dann, als er da so großen Wert drauf legte, immer Doktorand genannt zu werden, haben meine Mitpatienten angefangen, mich Frau Doktor zu nennen. Und dann kam er irgendwann zu mir und meinte so, du sag mal, ist das Teil deines Krankheitsbildes? Und ich dann so, nee, ich hab wirklich Doktor. Und naja, und dann war er erstmal still und hat dann auch nicht mehr so auf seinem Doktorandenstatus beharrt und konnte es aber auch nicht so ganz glauben, dass ich promoviert bin und so überhaupt in welchem Fach. Und ich erzähle halt auch öfter mal was aus der Psychiatrie und ich bin fürchterlich schlecht drin, mir zu merken, wem habe ich wann was erzählt.
Das kenne ich.
Ja, ne? Ja, ist fürchterlich. Also Intrigen oder so gehen gar nicht.
Ja.
Und deswegen habe ich mir gedacht, na, da müssen die jetzt alle mal durch. Und auch, dass jetzt nicht jemand aus meinem Vorleben kommen kann und sagen kann, boah, die war ja krank oder so.
Ja.
Sondern dass dann halt mein Chef einfach sagt so, ja, nu, erzähl mal was Neues.
Der ging dann wirklich so entspannt damit um, ja?
Ja.
Denn ich frage jetzt mal, ist man denn nicht? Man muss ja, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt dem Arbeitgeber sagen, dass man schwanger ist. Muss man so eine doch schwere Erkrankung nicht auch angeben bei einer Bewerbung oder wenn es um den Arbeitsvertrag geht?
Nee. Also gut, bei mir war es jetzt so, mich hat es einmal so richtig, wie man auf Bayerisch sagt, gebreselt. Also,
ja.
Also ich bin halt richtig platt gewesen und bin dann aber auch wieder ins normale Arbeitsleben zurückgekehrt, ohne große Einschränkungen. Beziehungsweise mit Einschränkungen, die ich selbst managen kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Verpflichtung hatte, aber ich wollte eben auch Sichtbarkeit schaffen. Ich war erstens die Versteckerei einfach leid. Dann wollte ich nicht, dass aus meinem Vorleben, also ich arbeite in einem relativ kleinen Bereich, dass da jemand meint, mir daraus einen Strick drehen zu können. Und außerdem finde ich halt Sichtbarkeit ganz unglaublich wichtig. Und es gibt viele Leute, die haben gute Gründe, ihre Erkrankung nicht offen zu legen. Ich bin in der glücklichen Position, es zu können. Und da denke ich mir, dann habe ich halt auch irgendwie, also jetzt den Miterkrankten gegenüber eine Verpflichtung, dass ich einfach sage, hey, ich kann's und ich mache uns alle sichtbar.
Toll, ja. Herr Reinbacher, ich meine, das sind ja sozusagen Flaggschiffe der modernen Arbeitswelt, wo Sie gearbeitet haben. Amazon, Google, NASA gibt schon ein bisschen länger, aber wie hat sich denn in so einem Umfeld die Depression ausgewirkt im Arbeitsalltag?
Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte schon davor mal eine Situation, wo ich Manager war von einem Team und da ist jemand krank geworden mit einer psychischen Erkrankung und der ist nach 2 Jahren wieder zurückgekommen. Den musste ich in mein Team wieder einintegrieren und da hatte ich noch gar nichts am Hut mit psychischer Erkrankung, war selber nicht betroffen. Das war für mich unglaublich schwierig, dem Menschen zu helfen, weil der zum Beispiel mir gar nicht gesagt hat, was los ist. Und dann fast forward, 2 Jahre später hatte ich dann selber so einen monumentalen Absturz. Bei mir war das so, ich habe auf einem sehr hohen Level immer funktioniert. Und dann mal so richtig krasse Abrisskante, wo ich dann nicht mehr meine E-Mails lesen konnte. Und meine Frau, die hat mich dann eingepackt und wir haben dann noch gegoogelt, ja, und mein Arbeitgeber, also die Google-Suche hat dann gesagt, hier Psychiatrie. Und dann sind wir da hingefahren und ich weiß noch, ich konnte nicht mal das Anmeldeformular schreiben und ich wusste zwar meinen Namen, aber ich weiß nicht, was ich da hinschreiben soll. Und das hat mir natürlich total viel Angst gemacht und das Interessante dabei ist, der Psychiater meinte, ich muss jetzt hier auf die Station kommen, weil das ist eine schwere Depression. Und da sage ich, ja, Moment, hier, schwere Depression, ich muss hier arbeiten. Ich habe ja bis zum Ende gearbeitet und ich habe dann meinem Manager damals gesagt, ich komme in 2 Wochen wieder. Weil ich hatte mal eine Herz-OP und die hat eine Woche gedauert. Ich dachte, 2 Wochen ist safe. Und
doch ein gewisser Druck in diesen Konzernen, ne?
Nee, das habe ich gesagt. Bei mir war ja 2 Wochen auch schon viel zu lange. Ich dachte, der soll mir die Tabletten verschreiben und dann geht's wieder los. Und dann war so ein lustiger Dialog. Da habe ich gesagt, ich komme in 2 Wochen, ich komme in 2 Monaten, ich komme im Januar, im Februar, im März. Und das ist immer so hin und her gegangen bis zum totalen Konfusion, wo ich dann gesagt habe, du, ich weiß gar nicht, ob ich wiederkommen kann. Und ich weiß nicht, was sich der dabei gedacht hat, weil das war meine erste depressive Episode. Und ich kann auch den Arbeitgeber verstehen, dass das total schwer ist, wenn man keine gute Angabe macht zur Krankheitsdauer. Und ich wusste es nicht. Ich war total naiv und ich auch so ein bisschen der Appell an die ganzen Behandler. Vielleicht müsste man den Leuten schon sagen, wie lange das typischerweise dauert. Das machen die nicht, damit man nicht entmutigt wird, aber mir hätte es geholfen und ich glaube, dem Arbeitgeber hätte es auch geholfen, weil dann wären nicht diese komischen Diskussionen gekommen, kommst du wieder, wann kommst du wieder, das generiert ja auch Stress.
Ja. Sie sind noch betroffen von der Depression oder ist das...
Ja, ich hatte dann nach der Episode, hatte ich dann nochmal eine zweite Episode, noch 3 Monate später, das war dann der Totalabsturz, also mit längerem Aufenthalt in der geschlossenen Psychiatrie, 6 Monate stationär. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, in der ersten Episode habe ich niemand was erzählt, habe ich gesagt, Herz-Kreislauf, da habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ja. Wenn du da nochmal rauskommst, dann musst du darüber sprechen, und weil das ist viel wichtiger als die ganzen Sachen, die du da bei der NASA, Amazon und Google gemacht hast. Danke. Und ich wollte noch sagen, ich glaube, es ist sehr subjektiv, ob man das sagt oder nicht. Aber ich glaube, wenn man über die Dauer spricht, wird es die Situation einfacher machen. Und ich glaube, es fehlt auch bei vielen Arbeitgebern, ich bin jetzt sehr viel unterwegs bei Unternehmen, um die Geschichte zu erzählen von mir, es fehlt ein bisschen die Sensibilität der deutschen Manager und Managerinnen da draußen, weil jeder kann eine SAP-Maske bedienen, um Kopierpapier nachzubestellen, aber nur die wenigsten haben wirklich was gelernt, wie man jetzt hier bei mentaler Gesundheit helfen kann und wie man das Team mental fit hält. Danke. Und ich sehe, dass da zum Beispiel die amerikanischen Konzerne doch schon viel offener drüber sprechen. Und da kann man denken, was man will, aber ich glaube, das muss bei uns auch ganz normal werden, darüber zu sprechen.
Ja, toll, dass Sie das so ansprechen, mit Sicherheit. Herr Mercier, das geht ja in Ihren, und Sie konnten es jetzt zu Hause und hier nicht sehen, Herr Mercier hat schon seine Visitenkarte rübergereicht von der Beratungsfirma. Also das ist ja sozusagen im Talk gleich Akquise machen, das ist wirklich fantastisch, ja. Sie haben eine Beratungsfirma, das heißt, in welche Richtung beraten Sie? Sind Sie Insolvenzverwalter oder was ist das?
Ja, ich musste aufpassen, dass ich durch meinen Präsentismus, den ich als Geschäftsführer betrieben habe, nicht selber sozusagen Kunde beim Insolvenzverwalter wurde. Aber also ich habe in meiner Firma geschadet. Ich war vertriebsverantwortlich. Ich bin Vertriebsverantwortlicher, bin ich immer noch, ja. Und ich habe halt nicht funktioniert, ne?
Ja. Haben Sie das so empfunden? Nicht funktionieren?
Ja? Ich habe nicht funktioniert, ja. Ich habe auch... zwei persönliche Berichte mir vorgenommen, hier zu präsentieren. Wir haben aber keine Zeit. Vielleicht mache ich nur den einen.
Ja.
Also ich war ja Teil 2012 bin ich durch ein Schocktrauma reingeschossen worden und wusste dann gar nicht, was abging mit mir, in mir, und konnte mich innerhalb meines Geschäftsführungskreises nicht öffnen. Ja. Das hat meine damals tatsächlich psychotische Verlustangst, Wahn, nicht zugelassen und mein Riesenego. Ja. Und dann im Krankheitsverlauf, als ich dann so ein bisschen immer noch keine ärztliche Hilfe hatte, aber irgendwie aus der ganz schlimmen Delle raus war, so im Sommer, habe ich dann versucht, mich mit einem meiner Abteilungsleiter mal dem zu öffnen, weil wir waren im sehr schwierigen Projekt. Beiname, großes Multimillionen-Konzernprojekt, Autobauer. Und die Berater haben dem Projekt den Beinamen gegeben, so ähnlich dieser Galeria Kaufhof, Come In and Burn Out. Ja, das waren 130 Berater, alleine externe und entsprechende Mitarbeiter. Und dann war Thorsten krank und ich habe ihn dann einen Krankenbesuch abgestattet. Ja, Iserlohn, also kurz vor Bielefeld bin ich hingefahren als guter Chef. Ja, und habe dann mir überlegt, ob ich mich mit ihm auch mal äußere und öffne und wir können vielleicht so ein paar fachliche Konflikte auf eine andere Ebene heben. Und da bin ich zu ihm rein und er sagte dann, ja Frank, ich habe irre Knieschmerzen und riesen Schmerztablettenbataillon auf dem Tisch. Mein Arzt und mein Physio haben mir gesagt, ich hätte Burnout im Knie. Ich habe aber keinen an der Waffel wie die ganzen Psychos. Und dann bin ich natürlich voll in die Eisen gestiegen und habe das erst retroperspektiv ein Jahr später mit den Kollegen dann aufarbeiten können. Ja. Und das ist so der persönliche Eindruck. Mein Bruder hatte sich im Jahr 2015 als Best Performer so richtig erfolgreich in einem Konzern nach 12 Jahren immer Bestergebnisse abgeliefert, hat er sich geäußert, dass er mal eine erschöpfungsbedingte Auszeit bräuchte. Die hat er bekommen, ist entlassen worden, ist dadurch dann schwer depressiv geworden, war erst eine Angststörung. Das wären jetzt, glaube ich, zwei Striche bei Nein,
sage ich. Ja. Ja. Was würden Sie denn sagen, auch Herr Reinbacher, was muss sich denn in der Arbeitswelt ändern, damit diese Anfangsängste, es überhaupt zuzugeben, schneller beiseite geschoben werden können?
Ich glaube, man muss in der Führungsriege mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich war jetzt in vielen Unternehmen, oder gibt es Unternehmen, wo sich jemand, der im Vorstand ist oder in der leitenden Funktion, hinstellt und sagt, ich hatte auch mal eine Krise. Man muss ja nicht sagen, was es ist, warum, oder ich in der Familie, ich habe einen Angehörigen. Und allein schon das, dass man darüber spricht, gibt wahrscheinlich den Mitarbeitern ein bisschen das Gefühl, okay, das ist kein Tabuthema bei uns. Ja? Der und der hat es auch. Und ich glaube, das hilft den Leuten, dass man drüber spricht. Und klar, als in einem Unternehmen, die können nicht helfen bei einer Depression, aber die können schon helfen, vielleicht die Wege raus und die Wege wieder rein ins Unternehmen. Und da meine ich nicht die Kündigung, ich meine die professionelle Wiedereingliederung, die ein bisschen einfacher zu machen. Weil wenn ein großer Konzern irgendwie tausende Mitarbeiter hat, dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da wieder gut rein zu integrieren. Und das würde ich mir wünschen, dass man da sehr flexibel ist und dass man nicht so eine Wiedereingliederung so hinstellt und sagt, die muss unbedingt funktionieren, sondern das ist eine 50-50-Chance. Vielleicht funktioniert es, ansonsten machen wir nochmal eine Pause. Und ich glaube, die Konzerne können sich das leisten, und es kann nicht sein, dass man 10 Jahre für ein Unternehmen alles gibt und dann wird man hier fallen gelassen. Und ich glaube, ich hatte Glück, ich konnte wieder zurückkommen, und ich habe dann im Nachhinein selber gekündigt, aber ich bin da sehr froh, und ich glaube, da kann man viel machen. Ja,
ja. Und Frau Halter, Sie haben... Ja, bitte. Sie haben das ja für sich sowieso geregelt, indem Sie das, nach meinem Eindruck zumindest, gleich von Anfang an offensiv angegangen sind und gar nicht erst sowas wie Gerüchteküche oder so haben hochkochen lassen.
Genau, und das hat dann aber auch dazu geführt, dass sich das in der Firma rumgesprochen hat, und sich diverse Kollegen bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich glaube, ich habe da auch ein Problem und kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen? Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt zum Beispiel die Ausbildung zum Genesungsbegleiter mache.
Ja, fabelhaft. Ich
versuche das dann zu implementieren.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie noch. Ja, bitte.
Da will noch eine Sache. Ja. Das passt nicht dazu, aber hier geht es um Betroffene und Angehörige, und ich weiß, dass meine Frau heute da ist, und ich möchte gern stellvertretend für alle Angehörigen, die Menschen mit psychischer Krisen betreuen, ein herzliches Danke sagen. Was ihr leistet, ist übermenschlich, und ich glaube, ihr seid die versteckten Heroes in diesen ganzen Geschichten, und danke sehr, dass ihr das mit mir gemeinsam gemacht habt.
Ja, ich möchte das noch ergänzen. Absolut richtig, was du sagst. Commitment von oben ist ganz wichtig. Also, und alleine das Commitment, den Mitarbeitern mitzuteilen, wir sehen Depressionen als eine behandlungsbedürftige Krankheit und nicht als irgendeine schlechte Laune, ist ganz wichtig, weil sie dann die vielen Leute, die laut DRK-Studie 20 Monate brauchen, um in professionelle Hilfe zu gelangen, und das ist das Selbststigma durch die Krankheit, behaupte ich. Und das ist die gesellschaftliche Stigmatisierung, und die Firma ist eben im Verlustangstsystem von einem Betroffenen Nummer eins. Ja, und da müssen wir unbedingt was tun. Und solange Personaler immer noch auf Abwesenheitstage gemeasured werden, also die zu senken, hast du natürlich ein Problem zu sagen, nimm dir die Zeit. Ja, also es gibt auf Management-Ebene noch viele Themen, die wir bearbeiten können. Und solange höre ich nicht auf, Vorträge zu halten und Seminare zu machen.
Also, sehr gut. Ich sage ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Claudia Halter, Dr. Thomas Reinbacher und Frank Mercier. Das war unser Live-Mitschnitt heute am 1. Juni 2024 aus der Alten Oper in Frankfurt bei unserem Podcast heute mit dem Thema Sag ich oder sag ich's nicht? Und ich würde sagen, nach dem, was wir von Ihnen gehört haben, in jedem Fall sagen. Hundertprozentig richtig. Dankeschön, Sie können das hören, wo überall Sie Podcast hören können. Dann auch wieder in der Version, in der wir es normalerweise machen, mit Professor Ulrich Hegel, der als Experte mit dabei ist. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Harald Schmidt.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann.
Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war eben nicht ganz da.
In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details.
Dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben.
Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein, Row Zero. Ein vierteiliger Podcast von NDR und Süddeutscher Zeitung. In der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.